ARD.
Ich würde gerne mal U-Bahn fahren. Als U-Bahn-Fahrer. Ich bin ja U-Bahn-Fahrer und steige ich oft vorne im ersten Wagen ein, um dann dem U-Bahn-Fahrer über die Schulter zu gucken. Und ich finde, vor allen Dingen, wenn man auf der U3 unterwegs ist, dann denke ich immer, boah, das möchte ich gerne mal machen. Einfach nur einmal die U3 lang fahren vorne, finde ich toll.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier ist euer Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem der wichtigsten Medienmenschen in Hamburg und in Deutschland. Und der ist gleichzeitig mein höchster irdischer Chef. Der neue NDR-Intendant Hendrik Lünborg. Moin, Hendrik.
Ja, moin. So habe ich das noch nie betrachtet.
Wir kennen uns schon ganz lange.
Ja.
Intendant, hättest du das gedacht, als du vor 31 Jahren beim NDR als freier Reporter angefangen hast? Hier wäre ich mal Intendant.
Nee, überhaupt natürlich gar nicht, weil sowas gehört nicht zu einem Lebensplan dazu. Das war wirklich nicht mein Plan. Mein Plan war immer, als Journalist zu arbeiten. Das wollte ich schon ganz früh in meinem Leben. Und das hatte dann irgendwann geklappt beim NDR und beim WDR und habe ja auch beim holländischen Radio gearbeitet. Und damit war ich eigentlich schon zufrieden. Und alles Weitere war dann the cherry on the cake.
The cherry on the cake, das war am 16. Mai. Da hatte ich der Rundfunkrat gewählt. Wie war das in dem Moment, als die Entscheidung verkündet wurde?
Ja, das war ein aufregender Moment. Ich kam in diesen großen Sitzungssaal und dann standen aber schon ein paar Leute und da dachte ich, okay, das hat jetzt wohl geklappt. Und das war ein ganz gutes Gefühl. Ich habe eine breite Mehrheit bekommen. Im Rundfunkrat sitzen ja ganz unterschiedliche Menschen aus ganz Norddeutschland, die unterschiedliche Institutionen auch vertreten und die haben mich mit großer Mehrheit gewählt. Das gibt mir Rückenwind, das war ein tolles Gefühl.
Das ist ja, jetzt bist du plötzlich auch öffentliche Person. Alle Zeitungen haben berichtet, im Fernsehen war das eine Meldung. Was ist seitdem die krasseste Veränderung in deinem Leben, seitdem du als Intendant gewählt bist?
Also ehrlicherweise hat sich noch nicht so ganz viel verändert, weil ich ja noch gerade erst sozusagen in diese Rolle reinrutsche. Aber selbstverständlich lerne ich jetzt auf einen Schlag sehr, sehr viele neue Menschen kennen.
Also mehr Freundschaftsanfragen bei LinkedIn?
Nee, aber mehr Kontakte bei LinkedIn und Menschen, die auch ihre Anliegen schon an mich herantragen. Das ist ja klar, dass das kommt, aber ansonsten ist mein Leben noch relativ normal.
Intendant, was macht der eigentlich so?
Ja, schwer zu sagen. Mein Kollege vom Hessischen Rundfunk hat immer gesagt, er ist der Chef für alles und verantwortlich für alles und so ein bisschen ist das so. Ich sehe meine Rolle als Intendant so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks gut und unabhängig von Einflüssen von Politik und anderen Institutionen arbeiten können. Und das zu gewährleisten ist eigentlich die Rolle des Intendanten und er sorgt natürlich auch dafür, dass die Budgets stimmen, dass die Abläufe stimmen, dass alles rechtmäßig hier vonstatten geht. Und dafür trägt der Intendant am Ende die Verantwortung. Und dass wir natürlich das, was unser Auftrag ist, ist ja alles geregelt in einem Staatsvertrag, dass wir das auch erfüllen.
Müntefering würde sagen, das schönste Amt neben Papst?
Auf jeden Fall für einen Menschen, der den Norddeutschen Rundfunk und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk liebt. Dafür ist es schon ziemlich gut.
Du kommst aus dem Münsterland, aus einem ganz kleinen Ort, darüber sprechen wir auch gleich. Aber du lebst schon etliche Jahre in Hamburg, schon so 20 Jahre bestimmt.
Ja, zwischendurch habe ich schon mal hier gelebt und bin dann wieder weg und bin dann zurückgekommen. Also wie das mit Hamburg so oft so geht. Mhm. Ab und zu muss man ja auch weggehen, um da nochmal mit mehr Freude zurückzukommen.
Genau, deshalb machen wir mit dir eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Alster, weil ich da sehr viel Zeit verbracht habe, auch als meine Kinder klein waren, immer rumherum. Die haben nämlich wenig geschlafen und dann war das morgens ein guter Weg, um sie dann zur Ruhe zu bringen. Und für mich war das immer entspannt. Also ich verbinde mit der Alster sehr, sehr viele gute Sachen.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Auf jeden Fall Franzbrötchen. Ich bin ja halber Holländer und deshalb mag ich es gerne süß.
Ach so, okay, aber die Holländer essen doch auch Fisch, oder?
Ja, insofern stimmt, das ist eigentlich Quatsch, aber die Holländer essen auch sehr gerne süß. Aha. Zum Beispiel bin ich aufgewachsen mit einem Weißbrot mit Schokostreuseln drauf, also Haareschlag, also sehr süß.
Ja. Mhm. Hamburger Berg oder Spitaler Straße?
Hamburger Berg, weil da ich, als ich hier anfing in der Ausbildung, sehr viel Zeit verbracht habe und ich habe in der Clemens-Schulz-Straße gewohnt, also quasi um die Ecke, also dann eher Hamburger Berg, aber heute nicht mehr so oft.
Keine Zeit mehr, keine.
Nee, auch da bin ich irgendwie rausgewachsen.
Mhm. Harley Days oder Schlagermove?
Oh Gott, Fangfrage. Also dann doch eher Schlagermove, weil ich schon toll finde, wie fröhlich die Menschen an dem Tag sind. Also die vielen Menschen, die auch von überall her nach Hamburg kommen. Also das finde ich schon faszinierend, aber beides keine Veranstaltung, auf denen du mich antreffen würdest.
Ja, das ist schon so. Ich habe ja auch lange auf St. Pauli gewohnt. Das ist schon auch eine Belastung für hartgesottene St. Paulianer da, ne? Beides eigentlich.
Ja, aber diese Großveranstaltungen sind ja für die Menschen, die ihr Leben sowieso nicht ganz easy, aber die Hamburgerinnen und Hamburger sind ja in der Regel gelassen, weil sie auch wissen, das gehört zu einem Leben in einer Großstadt nun mal dazu.
Mhm. Udo oder Brahms?
Auf jeden Fall Udo. Ich habe sehr, sehr viele Platten von Udo. Udo Lindenberg war mein erstes Konzert, das ich besucht habe, jemals.
Wo denn?
In Münster. Und ich kann auch sehr, sehr viele Songtexte von Udo auswendig. Ja, also auf jeden Fall Udo.
Kühne oder Otto?
Haben beide für die Stadt schon viel getan, aber bin ich eher bei Otto, weil er doch ein sehr starkes Engagement hat, auch für den Erhalt der Demokratie, für Dialogfähigkeit. Also er macht ja viel im Naturschutzbereich, aber eben auch kümmert sich in den letzten Jahren vermehrt darum, die Demokratie zu stärken. Und da hat er mich.
Da hat er dich. Das ist ein Thema, dazu kommen wir auch gleich noch. Hamburg, sagen manche so halb im Spaß, schönste Stadt der Welt.
Ja, ich finde auch, dass Hamburg sehr schön ist, wirklich. Aber ich finde, es ist auch zu sehr eine Floskel, weil Hamburg hat auch Ecken, die nicht nur aus der Alster und im Hintergrund schippert ein Schwan vorbei besteht und die Kirschblüte und so. Das ist auch Hamburg und die schönen Gebäude. Aber Hamburg hat auch total andere Seiten. Insofern, Hamburg ist schön, aber wir sollten uns nicht sozusagen damit zufrieden geben, zu sagen, wir leben schon in der schönsten Stadt der Welt. Ich will in einer Stadt leben, die aufregend ist, die zukunftsfähig ist. Das wäre auch mal ein schönes Attribut.
Mhm. Welches Attribut würdest du deinem Stadtteil zuschreiben? Du wohnst ja im Winterhude, ne?
Sehr ruhig. Ich find's sehr ruhig. Also ich wohne direkt neben der U-Bahn, U3, hab's deshalb bin überall schnell, hab's auch schnell in den Stadtpark, bin schnell an der Alster. Es ist ein sehr ruhiger Stadtteil, fast ein bisschen dörflich.
Winterhude würdest du dörflich nennen, tatsächlich?
Ja, in meinem Blog.
Ach so.
Ich da auch viele Leute kenne und ich lebe da schon ein bisschen länger und man verquatscht sich auch mal morgens. Also das geht schon in Winterhude.
Also auch beim Einkaufen und so beim...
Ja, nun gehe ich einkaufen in einem sehr, sehr großen Supermarkt. Da kenne ich Leute nur vom Sehen. Aber so quatschig sind ja die Hamburgerinnen und Hamburger sowieso nicht.
Du kommst ja eher, wir haben schon gesagt, aus eher so einem kleinen Ort am Münsterland, niederländische Grenze und so. Kannst du dich noch an dein erstes Mal Hamburg erinnern?
Ja, da bin ich mit Freunden, mit einer befreundeten Familie zur Kunsthalle gefahren. Das war damals ein irrer Ritt. Also man braucht ungefähr 3,5 bis 4 Stunden war die Fahrt. Und die Kunsthalle war gar nicht das Tolle für mich, sondern wir sind danach in einen Second-Hand-Laden gegangen, der nach Kilopreis verkaufte. Und das war für mich als Dorfkind, sagen wir mal, wirklich eine neue Erfahrung. Und bin mit sehr, wie ich fand, sehr, sehr coolen Klamotten nach Hause gekommen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 14. Mhm. Und meine Mutter fand die Klamotten jetzt so eher so nicht so. Aber das war schon für mich Hamburg war schon weite Welt. Das war... Also ich meine, ich komme aus dem Dorf, da gab es nicht mal eine Ampel. Und Hamburg hatte nicht nur eine Ampel, Hamburg hatte alles, große Häuser und weite Straßen und viele Menschen. Und die sahen auch anders aus, als wir aussahen. Also für mich war das schon eine große Welt. Und noch mehr geprägt hat mich eigentlich die Erzählung meiner Schwester, die nämlich in Hamburg auch Freunde hatte und die dann von dieser großen, weiten Welt erzählte. Die erzählte mir dann auch das erste Mal von der Flora und das war für mich dann sehr interessant.
Genau. Aber dann hast du dann, also das als touristischen Ort wahrzunehmen, ist das eine, aber dann auch zu überlegen, da möchte ich leben, da möchte ich arbeiten.
Ja, hatte ich aber so nie gedacht, sondern mich hat es ja immer dahin getrieben, wo die Arbeit interessant war. Mhm. Ich habe ja auch zwischendurch in Hannover gelebt und das war auch toll. Also ich fühle mich eigentlich schnell auch überall zu Hause.
Du kommst aus dem Münsterland. Weseke heißt der kleine Ort. Jetzt, Hendrik, deine 30 Sekunden für den Tourismusverband, wenn es ihn gibt, von Weseke.
Weseke liegt inmitten der wunderschönen münsterländischen Parklandschaft mit also eine eine Landschaft, die wirklich aussieht wie von einem Gartenbauer gestaltet. Mit tollen kleinen Wäldern, weiten Feldern, netten, sehr bodenständigen Menschen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Außerdem hat das Münsterland und Weseke auch die schönsten Fahrradwege der Welt.
Oh, also da, die 30 Sekunden, die würde ich mir teuer bezahlen lassen. Das liegt an der niederländischen Grenze. Wie viel, du hast schon angedeutet, einiges an Oranje steckt in dir. Wie viel?
Also meine Mutter stammt aus den Niederlanden, ist jetzt leider verstorben, aber dadurch habe ich schon ein zweites Heimatgefühl. Nicht nur, also in Deutschland ist meine Heimat, ist ja klar, aber Holland auch. Da habe ich auch länger gearbeitet und ein Großteil meiner Familie lebt da immer noch. Meine Mutter kommt vom Bauernhof und hatte 11 Geschwister. Genau, deshalb habe ich sehr, sehr viele Cousins und Cousinen und ja, das ist schon für mich ganz besonders. Außerdem machen die Holländer wirklich cooles Radio.
Da hast du auch gearbeitet?
Da habe ich auch mal gearbeitet in Hengelo. Das ist bei Enschede, direkt hinter der Grenze in der Stadt, habe ich beim Radio gearbeitet und habe da eine wöchentliche Kolumne gehabt über die deutsch-niederländischen Beziehungen. Das war ganz lustig.
Und wenn du denn holländisch-niederländisch sprichst, hast du da einen deutschen Akzent?
Ich habe so ein,
Also bist du wie Rudi Carrell, bloß umgekehrt.
Ja, ich habe so einen ostniederländischen Akzent. Ich habe in Amsterdam gelebt eine Zeit lang und da haben die Leute schon gedacht, ich komme vom Land. Also so einen Akzent habe ich. Aber ja, ich spreche jetzt natürlich nicht mehr so häufig niederländisch, muss dann auch erst immer wieder ein bisschen reinkommen.
Wie klingt denn das so ungefähr? Also wenn du jetzt DJ wärst hier beim, also hier ist...
Nee, das klingt hier gut. Ich kann fluent Nederlands praten. Ich finde es auch leuk zu doen. En het klingt altijd een beetje lief, hè? Es klingt ein bisschen netter als Deutsch.
Das klingt total authentisch. Ja. Sag mal, auf der Wikipedia-Seite von Weseke tauchst du als berühmter Sohn der Stadt noch nicht auf. Was geht da?
Hat Weseke denn einen Wikipedia-Eintrag?
Weseke hat einen Wikipedia-Eintrag. Da ist Georg Bühning, deutscher Landwirt und Abgeordneter aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Dann ist da zum Beispiel Peter Massine, der Gründer der Pferdegala Appassionata.
Ja. Hallo.
Also, und dann ist noch eine andere Pferdegeschichte, Markus Ening, ein international erfolgreicher deutscher Springreiter.
Ja, das ist der berühmteste Weseker.
Aber den, man kennt sich.
Nein, den würde ich auf der Straße jedenfalls erkennen. Ob der mich kennt, weiß ich ehrlicherweise gar nicht, aber das ist wirklich ein herausragender deutscher Sportler, man muss das so sagen. Und der wohnte ein paar Kilometer außerhalb des Dorfes, also ist aber auch in Weseke zur Grundschule gegangen, weiß ich. Und seine Schwester kenne ich.
Ja. Also kleiner Ort. Keine Ampeln, aber deutsche Springreiter da, Elite. Mein.
Ja, sicher.
Münsterland ist katholisch. Warst du Messdiener?
Nein, ich war nicht Messdiener. Ich war auf einer katholischen Klosterschule. Da war man Messdiener, weil man musste. Aber ich habe das nicht gemacht, weil ich auch genug andere Sachen zu tun hatte und ich hatte auch ziemlich viel zu tun, in der Schule einigermaßen mitzukommen. Und da haben meine Eltern, glaube ich, gedacht, je weniger der Junge noch nebenbei macht, desto besser ist das für seine Schulkarriere. Weil sie waren sich nicht so ganz sicher, ob ich es auch hinkriege.
Oh, was ging, wo war denn da so die Krisenmomente, welche Fächer?
Krise Mathe war schwierig, Latein war auch ziemlich schwierig. Ja, also es war auch so die 7., 8. Klasse, wo das bei Jungs ja oft ein bisschen
schwierig war. Schwierig, ja, wurde, war bei mir auch eine Delle.
Mhm. Also Mathe war vor allem schwierig. Französisch war auch nicht so ganz einfach.
Aber so Deutsch und Geschichte, ja, das Deutsch, ging für die Laberfächer so ein bisschen.
Ja, Deutschgeschichte ging gut. das habe ich ja dann am Ende, habe ja auch Geschichte studiert. Das passte dann, das hat mich dann auch wirklich interessiert. Und Englisch war auch noch einigermaßen okay.
Aber sozusagen der Kelch des Messdienstes ist an dir vorübergegangen. Aber katholisch bist du und bist du es auch noch in Hamburg? Wie ist das hier? In Hamburg ist ja eher eine protestantisch-säkulare Stadt. Wie fühlt sich das an als Katholik hier?
Ja, und wird ja zunehmend säkularer. Ja. Aber ich habe immer in Hamburg auch immer relativ viele andere Katholiken getroffen. Ich mache da aber auch nicht so einen Unterschied. Also das ist ja auch sehr privat, muss man sagen. Mhm. Aber ich habe in Hamburg auch ganz, ganz tolle Menschen erlebt, ob sie jetzt Christen waren oder andersgläubig, ist egal, die sich für andere einsetzen. Und das ist ja doch bei Menschen, die an was glauben, egal woran sie glauben, doch sehr weit verbreitet. Und das hat mich immer fasziniert. Mhm.
Du hast beim NDR dann deine Ausbildung gemacht im Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover. War das von Anfang an auch ein Wunsch, Journalist zu werden? Warum?
Ja, ich hatte das schon, weil ich hatte auch eine sehr romantische Vorstellung von Journalisten. Ich hatte bei meiner Oma auf dem Dachboden lagen Tim und Struppis, also von dem belgischen Comiczeichner. Und die Hauptfigur Tim ist ja Journalist mit einem Trenchcoat und er hat viele Abenteuer erlebt.
Die Frisur ist auch so ähnlich, wenn ich das sagen darf.
Ja, als ich noch Haare hatte. Nein, also da fand ich faszinierend. Die habe ich da schon immer gern gelesen. Und dann hatte ich schon mit, also ganz früh mit 13, 14, meine erste kleine zusammenkopierte Zeitung in Weseke.
Die hieß?
Die hieß Killefit.
Killefit?
Killefit ist ein westfälischer Ausdruck für Unsinn oder ja, sowas. Und das war ganz gut. Und dann ist das so vorangeschritten.
Moment. Killefit. Das war kopiert oder was? Worüber hast du da geschrieben? Hast du das noch?
Ja, ich hab noch ein Exemplar. Wir haben gar nicht so viel geschrieben, sondern wir haben viel auch Comics da rein kopiert. Mhm. Häger, der Schreckliche, wenn sich da noch jemand dran erinnert. Und dann haben wir viele Witze da reingeschrieben. Also es war jetzt kein journalistisches Produkt.
Schon klar.
Aber wir haben es für 50 Pfennig damals verkauft.
Ja. Mit Gewinn?
Mit Gewinn war auch leichter Betrug auch dabei. Wir haben nämlich ein paar Abos verkauft und haben aber dann gar nicht so viele Ausgaben hergestellt. Aber es hat
die Abo-Falle,
es hat uns keiner übel genommen.
Und dann zum NDR, das war schon ein Schritt dann, ne?
Ja, das hat ein bisschen gedauert, weil ich habe in Osnabrück studiert und Osnabrück hat ein NDR-Studio am Marktplatz. Und da bin ich dann so lange hingegangen, bis die mir erlaubt haben, dort ein unbezahltes Praktikum zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht und dann durfte ich bleiben. Und meine ersten Aufträge waren in der Tat, Übersetzungen zu machen aus dem Deutschen ins Niederländische.
Ah.
Und bin dann auch mitgefahren als Dolmetscher auf so Drehreisen und so.
Ich habe mal im NDR-Archiv gekramt und der blutjunge Reporter Hendrik Lünborg vor 25 Jahren zur Jahrtausendwende war dann schon mit Zukunftsthemen am Start und so klang das.
Waschmittel, Toastbrot und serbische Bohnensuppe in der 1 Liter Vorratsdose. Bis man das gefunden hat, muss man mit den oft klapprigen Einkaufswagen durch volle Gänge navigieren und steht dann nicht selten viel zu lange in der Warteschlange an der Kasse. In den Internetsupermärkten gibt es das alles nicht mehr.
Der Verladebahnhof in Dannenberg ist hell erleuchtet. Immer wieder kreisen Hubschrauber über dem Gelände. Eigentlich sollte hier schon lange der Zug mit dem Atommüll stehen, doch er ist immer noch nicht angekommen. Nach bislang unbestätigten Angaben fährt der Zug rückwärts zum nächsten sicheren Bahnhof.
Mein Name ist Hans-Joachim Friedrich Wilhelm Franz Julius Xaverius August Daniel Wecken.
Stolze 7 Sekunden vergehen, bis er seinen neuen Vornamen aufgesagt hat. Seine Freunde und seine Frau nennen ihn einfach nur Hans. Die Namensflut hat er seinem Vater zu verdanken, denn der war sehr familienverbunden.
Kannst du dich noch erinnern?
Ja, kann ich mich daran erinnern. Und da siehst du mal die Bandbreite, weil ich war wirklich, sagen wir mal, auch ein rasender Reporter und habe alles Mögliche gemacht. Und Dannenberg war ich in der Tat beim Kastortransport mehrfach. Das war auch spannend und es war immer die Frühschicht. Und es war eiskalt und also dann stand man am Ü-Wagen, aber das war eigentlich genau das, was ich auch machen wollte.
War doch das wild romantische Tim- und Struppi-Gefühl.
So ist es, das war cool. Ja.
Und auch so bunt, also es ist auch ganz, ganz viel Witz. Ich habe immer noch aus deiner Zeit von NDR Info immer noch einen Beitrag, der sich mir ins Gehirn, in meinen Gehörgang gebrannt hat. Da ging es um Tippgemeinschaften in Büros bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja.
Und das war so witzig.
Ja, oh, danke. Der lief auch in der ganzen ARD. Ich war nämlich als WM-Reporter 2006 für die grünen Geschichten. Ich verstehe von Sport nicht so total viel. Und dann hat man gesagt, wir brauchen einen, der die bunten Geschichten drumherum erzählt. Da habe ich einen Beitrag gemacht über Goleo, das Maskottchen.
Ach, dieser Löwe da, ne?
Und die Frage, warum das Maskottchen eigentlich keine Hose anhat. Das war sehr bunt. Ja. Das hatte mit meinem eigentlichen Politikjournalismus natürlich nichts zu tun. War aber für mich eine tolle Erfahrung.
Grüne Reporter bedeutet irgendwie so, also bunte Themen, die nicht mit Sport, zu tun haben. Mensch, und dann bist du Redakteur dann auch bei NDR Info geworden, warst dann auch Programmleitung bei Enjoy. Also da merkt man schon, da zündeten so Hierarchie-Raketenstufen. Hast du das geplant oder hat sich das so ergeben?
Nee, das hat sich so ergeben. Und ich war immer relativ schnell veränderungsbereit. Und dann, wenn Dinge neu gemacht werden sollten oder wenn sich Dinge veränderten, dann kam man schon ab und zu auf mich. Und ich habe dann auch schnell immer Ja gesagt, weil ich auch Lust hatte, neue Sachen auszuprobieren. Und das ist im Grunde genommen die ganze Geschichte. Man kann sowas ja nicht planen. Also das wäre mir neu, dass das schon mal jemandem gelungen ist. Auch wenn es bei mir natürlich sehr zielstrebig aussieht, ist es doch sehr viel vom Zufall auch abhängig und davon, ob man gesehen wird von anderen Leuten. Darauf kommt es ja oft im Leben an.
Du warst dann bei NDR 90,3 in der Programmleitung, warst auch Leiter der Intendanz, also da, wo du jetzt auch wieder bist, und dann nochmal Direktor des Landesfunkhauses Hamburg. Und in dieser hierarchischen Ebene vermisst du da nicht manchmal Dannenberg? Also das Machen, dieses Tim- und Struppi-Gefühl.
Ja, aber das ist ja immer, das haben ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sich dann auf die Managementseite schlagen, die dann in sentimentalen Momenten denken, ach, jetzt doch mit dem Mikro noch mal raus, oder wenn bei Großereignislagen, die wir ja in Hamburg ab und zu haben, das weißt du ja selbst, dann juckt es einem schon in den Fingern. Aber es ist auch okay, jetzt dafür verantwortlich zu sein, dass junge Journalisten oder überhaupt Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit gut machen können, ist auch ein gutes und ziemlich befriedigendes Gefühl.
Mhm. Aus deiner Reporterzeit, was war so ein heiliger, schöner Moment, den du wirklich in besonderer Weise in deinem Herzen trägst? Das war gut, dass du das gemacht hast.
Das war, was mich so, wo ich wirklich relativ oft noch dran denke, waren die Tage rund um 9/11. Mhm. Da war ich Reporter in Hannover und da war ja so eine allgemeine Verunsicherung, wie geht's eigentlich weiter? Leute hatten auch Angst und Sorge. Wir wussten ja auch wirklich nicht,
wie geht's weiter?
Was passiert da? Und an dem Abend war ich Live-Reporter in der Sendung von NDR1 Niedersachsen und hatte dann schon Korrespondenten-Talks mit den Korrespondenten in Amerika. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Und in den Tagen danach, dann gab es ja auch Gedenkgottesdienste. Und da war ich Reporter für den Gedenkgottesdienst in der Marktkirche, damals noch mit Frau Käßmann. Ja, das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also weil man ja selbst auch so verunsichert war. Und man hat aber auch gespürt, dass die Menschen verunsichert waren. Die brauchten dann auch gute Berichte oder überhaupt Berichte, weil das hilft einem in einer Krise auch, wenn man gut versorgt wird mit Informationen. Daran denke ich ab und zu schon zurück.
Als Volontär im Norddeutschen Rundfunk macht man ja alles. Also man macht ja Radio, Fernsehen, jetzt auch Internet. Und in nicht allem ist man gleichermaßen gut. Hast du irgendwie auch Dinge gemacht, wo du erkannt hast, da bin ich nicht für gemacht, das ist nicht meine Baustelle?
Ja, ich war nicht ganz so stark im Fernsehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor der Kamera hat bei mir auch nicht funktioniert. Fühlte ich mich da auch nicht so richtig wohl. Und insofern habe ich das dann auch dann gelassen. Ja, also es gibt Leute, die arbeiten sehr, sehr schnell und sehr natürlich mit Bildauswahl und verhalten sich auch ganz natürlich vor der Kamera. Das war bei mir alles eher ein Akt, muss ich sagen. Also insofern, das hat nicht so super funktioniert. Und ich war auch nicht so ein toller Moderator. Ich habe ab und zu nachts moderiert. Und,
der Nighthawk, Hendrik.
Ja, aber es gab auch einen Grund, warum es nur nachts war. Also insofern ist aus mir kein Spitzenmoderator geworden. Das ist schon, das denken ja viele Leute, das ist ganz einfach, Moderator zu sein. Aber das ist wirklich ein eigenes Handwerk. Es ist sehr, sehr kompliziert. Ich bewundere alle Kolleginnen und Kollegen, also bei allen Radiostationen eigentlich, die das lange, viele Jahre machen, das ist eine Kunst. Und die beherrschte ich wirklich nur mittelmäßig.
Die große Kunst beim Moderator ist, das klingt so wie aus der Lameng, aus dem Handgelenk geschüttelt, aber da muss man wirklich vorher viel reinstecken. Na? Ja. Also um was rausschütteln zu können. Also so, das ist schon besonders. War eigentlich irgendwann nochmal auf diesem Weg ein anderer Lebensweg? Gab es mal einen Headhunter, der angerufen hat, Herr Lünenborg, hier haben wir mal was für Sie in der freien Wirtschaft oder so?
Ich habe ehrlicherweise immer nur Angebote bekommen, die so ähnlich waren wie meine Jobs, die ich dann hatte. Also insofern, nee. Ich selbst, man denkt ja immer mal darüber nach, was ist eigentlich der Plan B? Mhm. Ich hatte keinen wirklich guten Plan B, sondern wollte gerne Journalist sein und bei den Medien arbeiten. Und das hätte ich so oder so durchgezogen, auch wenn der NDR irgendwann gesagt hätte, bei uns nicht mehr, sowas kann ja auch passieren. Mhm. Dann wäre ich schon also den Medien treu geblieben, da bin ich eigentlich ziemlich sicher.
Jetzt bist du NDR-Intendant und es sind ganz viele Dinge auf deinem Tisch. Was sind so die Top 3 Themen auf deiner Agenda? Was willst du ändern? Was ist dir besonders wichtig?
Ja, also es ist wirklich eine Menge, was mir wichtig ist. Aber was mein Antrieb ist, damit könnte ich ja mal anfangen, das ist schon die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu erhalten. uns, auch wenn das anders oft dargestellt wird, vertrauen ja noch sehr viele Menschen. Das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch in den NDR, ist ja noch groß und wir werden ja auch noch sehr, sehr stark genutzt. Und sozusagen, dass das so bleibt, dafür muss man hart arbeiten und es ist auch Vertrauen verloren gegangen in den vergangenen Jahren. Und das muss man zurückgewinnen und das ist eine meiner Hauptaufgaben, das ist auch mein Antrieb. Ich setze sehr stark darauf, dass wir ein norddeutscher Rundfunk für möglichst viele Menschen in Norddeutschland werden, für möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger. Und dazu gehört eben auch, dass wir mehr in den Dialog kommen mit den Leuten. Das wird schon ein Schwerpunkt, wenn denn alles so klappt, für mich sein, weil wir gehören ja nicht uns selbst. Wir machen das ja nicht für uns selbst, sondern wir machen das ja im Auftrag der Menschen, die hier in Norddeutschland leben und uns auch dafür bezahlen. Insofern muss ich auch ganz genau wissen, was treibt die eigentlich um, was erwarten sie auch von uns. Und dafür werden wir etwas mehr noch, als wir es ohnehin schon tun, rausgehen und die Menschen treffen.
Das heißt konkret, also wirklich physisch treffen?
Ja. Das finde ich schon richtig, weil meine These ist nämlich auch, dass in der ganzen Phase der Digitalisierung, in der wir uns befinden, wo viel einfach elektronisch passiert, in Social Media, in Welten, die nicht mehr real sind, haben Menschen zunehmend das Bedürfnis, sich auch wieder zu treffen. Mhm. Und das ist eine Chance auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und man muss Räume schaffen, wo Menschen sich begegnen, wo Menschen auch wieder lernen, auszuhalten, dass andere Leute eine andere Meinung haben. Und also diese Räume, die können wir auch schaffen.
Man hat den Eindruck, in der Gesellschaft streiten wir wie die Kesselflicker. Und es gibt eine enorme Schärfe in der Diskussion im Blick auch auf andere Meinungen. Gibt es im NDR genug unterschiedliche Meinungen, genug Pluralität? Wie groß ist das Thema?
Es gibt eine Untersuchung, die sagt, dass die Menschen uns im Grunde genommen schon vertrauen und uns auch nutzen wollen. Aber sie sagen schon zu einem größeren Teil, meine Themen finden im NDR nicht statt. Und das muss uns natürlich zu denken geben und damit müssen sich Redaktionen befassen. Und da hilft es einfach, auch seine Hörerinnen und Hörer und seine Zuschauerinnen und Zuschauer auch zu treffen und mit ihnen zu reden. Wir haben das ja mal gemacht in Harburg, wo wir ein temporäres Studio aufgebaut haben in der Harburger Fußgängerzone. Und da haben uns die Menschen erzählt, was sie bewegt. Und daraus haben wir viele Berichte gemacht, auf die wir sonst wahrscheinlich nie gekommen wären. Es ist ja gar nicht immer total schwer, aber es sind schon die Alltagsprobleme, die müssen wir halt darstellen. Und da müssen wir auch konstruktive Lösungen im Zweifel anbieten oder darüber berichten. Also ich sag mal, die Probleme, Termine beim Facharzt zu bekommen, das treibt Leute um. In Hamburg ist natürlich die Wohnungslage, also der Wohnungsmarkt, der schwierig ist, das ist ein Riesenthema. Aber ab und zu ist es in einigen Stadtteilen auch die Frage, auf welcher Seite der S-Bahn ist eigentlich der Supermarkt und wie komme ich da hin? Also ab und zu ist es auch ganz einfach. Und ich glaube, diese Perspektivenvielfalt, zu hören, was die Menschen wirklich umtreibt in ihrem Alltag, da müssen wir noch besser werden.
Der NDR ist ja ein großer Medienplayer in der Stadt und in Norddeutschland, in Deutschland. Und es gibt da gerade eine ungeheure Schärfe immer auch wieder von Zeitungsverlagen gegenüber dem NDR und den öffentlich-rechtlichen Medien. Wie kann man da mehr Frieden? Wir ziehen doch alle an einem Strang. Wie kriegt man da eine neue Harmonie
vielleicht? Ja, Harmonie, weiß ich nicht. Harmonie ist ja das Ergebnis von gelösten Konflikten. Davon gibt es in der Tat einige. Aber ich stehe für Kooperation, denn ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine möglichst vielfältige Presselandschaft erhalten. Und ich glaube auch, es gibt ein Nebeneinander. Und da werden wir uns drum kümmern müssen. Das tun wir ja jetzt auch schon. Die großen Probleme für die unabhängige Presse, die lauern ja nicht im Streit oder im kollegialen Miteinander zwischen Zeitungsverlagen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern die liegen eher in den Herausforderungen der großen Tech-Konzerne in den USA oder auch in China. Das haben wir in den letzten Monaten gemerkt, was für eine Macht und einen Einfluss die haben. Und am Ende müssen wir uns eher zusammentun, um uns dagegen zu stellen.
André, jetzt so als Intendant, da bist du ja eine öffentliche Person. Und da gucken andere, vielleicht eher auch mal wenig wohlmeinende, kritische Leute, was verdient denn der? Welche Möbel hat er im Büro? Was für einen Dienstwagen hat der? Wie gehst du damit um, sozusagen jetzt so ein Schaufenster, ein gläserner Mensch im bestimmten Schein zu sein?
Ja, das ist ja auch okay. Also ich bin ja, sowieso eher ein transparenter Mensch. Ich bin ja relativ offen, auch mit den Dingen, die ich im Alltag so treibe. Ich habe ja mein Büro auch immer relativ offen gehalten. Also ich mache das schon so transparent, wie es nötig ist für so eine Institution wie den Norddeutschen Rundfunk. Und ja, also das macht mir ehrlicherweise nichts aus. Ich versuche immer so zu handeln, dass ich mein Handeln auch vor einer großen Menge Hamburgerinnen und Hamburger im Rathaus präsentieren kann, ohne mich dafür in irgendeiner Weise schämen zu müssen.
Wie sieht dein Tag aus als Intendant? Der Wecker klingelt um
6.
Oh, das ist früh.
Ja, aber das liegt auch daran, weil meine Frau so früh aufstehen muss, die relativ früh bei der Arbeit sein muss. Deshalb stehen wir früh auf und dann trinken wir noch einen Kaffee zusammen und dann beginnt der Tag und dann, ich habe ja 2 Kinder und die stehen dann auf und dann
müssen zur Schule und so.
Ja, genau.
Das heißt, ihr macht dann auch Frühstück zusammen und so, das geht dann noch.
Ja, ich mache das.
Du machst das Frühstück?
Ja, ich esse ja selbst nicht so viel zum Frühstück, sondern mir reicht ja ein Kaffee, aber ich mache immer noch die Brote für die Kinder, warum auch nicht.
Ach so, und was ist da drauf?
Ganz unterschiedlich, je nach Lage, weil es ändert sich auch wöchentlich, was sie gut finden. Also, ja.
Was ist denn gerade der Trend?
Der Trend ist bei dem einen junger Gouda, aber auch mal Nutella.
Aber das ist eine große, große Bandbreite tatsächlich. Und wie ist dein Medienkonsum? Wann, also ist es der erste Griff nach dem Aufwachen zum Handy, zur NDR Hamburg-App, Tagesschau-App?
Ja, ich gucke, also es ist der letzte Blick und der erste Blick. Ja, das ist bei mir schon so. Ist nicht gesund, aber das bringt wohl der Beruf so mit sich. Ich konsumiere wahnsinnig viel von dem, was wir selbst tun, weil ich auch wissen möchte, was die Kolleginnen und Kollegen machen. Aber ich gucke mir auch viel andere Dinge an, weil auch in anderen Häusern werden ja gute Dinge produziert. Aber das ist ab und zu ganz schön herausfordernd. Ich höre Podcasts, deine zum Beispiel auch oft in der Geschwindigkeit etwas erhöht.
Und wir sprechen schon so schnell.
Ja, nee, das stimmt. sonst schafft man das ja alles nicht. Beim Fernsehen kann man ja nicht auf schneller stellen. Aber bei den Podcasts geht das gut.
Und bei Beiträgen mache ich das auch. Also im Arbeitsalltag, da höre ich auch immer schneller ab.
Genau.
Effizienz.
Aber ich höre auch noch viel Live-Radio, wenn ich das kann. Ich habe eigentlich immer Kopfhörer dabei.
Hat man als Intendant Feierabend irgendwann mal?
Nicht so richtig. Das ist auch jedenfalls nicht meine Erwartung. Das ist schon es ist eigentlich ein Rund-um-die-Uhr-Job. Und das weiß man ja vorher auch. Und das ist, wenn man in so einer Verantwortung steckt, auch, finde ich, auch normal. Aber man muss ja trotzdem dafür sorgen, dass man ab und zu so seine Auszeiten hat, damit man das auch gut durchhält. Mhm. Aber eigentlich ist man immer im Dienst.
Mhm. Wissen das Familie und Freunde?
Ja, das wissen die alle. Da ich ja schon mal 8 Jahre in der Intendanz gearbeitet hat, auf einem anderen Job, aber klar, ich weiß es und die anderen wissen es auch. Ja, doch, das wissen die schon. Ist aber auch okay, ich habe es ja vorher mit denen abgesprochen.
Und wann bleibt das Handy mal dann aus?
Da muss ich lange überlegen.
Ja,
ne?
Wirklich?
Nee, eigentlich nie. Ich habe es auch nie im Flugmodus. Das liegt aber daran, weil ich auch erreichbar sein wollte. Das ist so aus der Zeit, als man noch fürs Programm selbst verantwortlich war. Ja, hat mir aber auch nichts ausgemacht. Ich bin ziemlich resilient, ich kann das aushalten. Im Urlaub, ne? Muss ich jetzt sagen, sonst, sonst springt meine Frau auch im Carré, aber im Urlaub werde ich schon auch zwischendurch auslassen. Ja.
Der NDR, du hast es gesagt, will alle erreichen, will Menschen in ihren Themen erreichen, Menschen auch mit Migrationshintergrund zum Beispiel und auch junge Leute verstärkt erreichen. Wie kann das gelingen?
Ja, also das ist ja eine klare Aufgabe. Also wir müssen uns ja die Aufgabe nicht selbst suchen, sondern sie steht ja im Staatsvertrag. Und da steht drin, dass wir ein Programm für möglichst für alle machen sollen. Und ich mache daraus immer für alle, wird nicht ganz klappen, aber für möglichst viele. Und da wir in Hamburg beispielsweise, dass hier schon 40% der Menschen einen internationalen Hintergrund haben, das heißt ja auch, darum müssen wir uns besonders bemühen. Das ist eine Aufgabe, aber auch ein Potenzial. Und es ist nicht so, dass alle Familien jetzt automatisch schon irgendeine Berührung mal hatten mit dem NDR. Und da müssen wir uns drum kümmern. Also bin ja mit Radio groß geworden und mit Fernsehen. Und viele von Ihnen da draußen ja auch, aber es gilt eben auch nicht für alle, dass Sie damit automatisch den NDR verbinden. Und tja, da kümmern wir uns drum. Und bei jungen Leuten wird es mit dem klassischen Radio und Fernsehen eher mühsam, auch wenn wir zum Beispiel über Enjoy doch noch sehr, sehr viele junge Leute erreichen. Aber da ist das Thema eher die Ausspielwege sozusagen neu zu entdecken und dazu gehört zum Beispiel auch Social Media. Mhm. Wir haben aber auch eigene Apps, die auch genutzt werden. Da sind die Nutzenden auch deutlich jünger als bei Radio und Fernsehen. Aber wer weiß, was in 3 Jahren für eine Plattform auf den Markt kommt, die wir heute noch gar nicht kennen. Nur wir müssen die Redaktion in die Lage versetzen, schnell auf neue Plattformen zu reagieren, weil sonst werden wir auch schnell abgehängt.
Du bist ja Radiomensch durch und durch. Also ich habe noch die vibrierende Stimme vom Kastertransport im Ohr und mir geht's ja auch so. Ich mache das jetzt seit Jahrzehnten und das Radio war schon vor Jahrzehnten totgesagt im Prinzip. Und wir spielen immer noch und erreichen wahnsinnig viele Menschen. Wie würdest du sagen, ist die Zukunft des Radios?
Also ich glaube, ich habe das nie geglaubt, dass das Radio tot ist. Das höre ich in der Tat schon meine gesamte Laufbahn lang. Und es hat immer gute Ratschläge gegeben von Leuten, die sagten, geh mal besser woanders hin. Das Radio wird nicht mehr lange laufen. Es ist 100 Jahre alt und es funktioniert eigentlich noch ziemlich gut. Ich glaube, dass das Radio Zukunft hat, wenn es sich ab und zu auch daran erinnert, wie es früher war, mit etwas mehr, noch mehr Leidenschaft. Und man kann sich schon auch noch mal ein bisschen mehr trauen. Ich glaube, das würde dem Radio insgesamt ganz gut tun. Ist natürlich nicht ganz leicht, weil es auch ein sehr, die Sender stehen auch stark im Wettbewerb. Aber Radio bleibt als emotionales Medium, als etwas, was viele Leute gleichzeitig nutzen. Das ist schon ein besonderes Gefühl und das wird auch bleiben. Aber die Nutzung geht etwas zurück, ne? Und wir erreichen immer noch wahnsinnig viele Menschen. Also die Nutzung liegt ja bei 76-77% der Menschen nutzen Radio einmal am Tag, ja, das ist ja nicht so schlecht. Aber wir müssen uns, glaube ich, doch immer wieder auch neu erfinden.
Und Fernsehen?
Fernsehen hat auch noch eine wahnsinnige Stärke. Also das ist so. Menschen gucken immer noch sehr, sehr viel Fernsehen. Nur die Jüngeren eben nicht mehr so, wie wir das kennen, sondern da ist ja die Frage der Zeit. Souveränen Nutzung viel größer, die Nutzung von Mediatheken und Streamingdiensten. Darauf hat sich die ARD ja auch gut eingestellt, finde ich. Also die ARD-Mediathek ist wirklich voll mit tollen Produkten. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Das ist eigentlich irre. Da ist mehr drin als bei Netflix. Und das klassische Fernsehen wird aber auch noch während meiner gesamten Amtszeit weiter da sein. Also auch da, das war auch schon so oft totgesagt, das kann ich noch nicht entdecken. Vor allem nicht bei den großen Nachrichtenlagen schalten Leute doch noch immer den Fernseher ein. Wir spüren das ja. Und wir haben die großen Live-Ereignisse, wir haben die großen Sportereignisse. Oder wie viele Millionen Menschen gucken noch jeden Abend um 20 Uhr die Tagesschau. Das ist immer noch eine relevante Größe. Und wenn Sie danach auch noch so eine super Sendung gucken wie Klein gegen Groß, das sind auch noch viele Millionen, die das dann zusammen gucken. Solche Momente gibt es immer noch, aber es ist eben nicht mehr so wie Mitte der 80er, wo es auch nicht so viel anderes gab. Also Fernsehen verändert sich auch sehr stark und die Mediatheken werden zunehmend noch an Bedeutung gewinnen.
Viele Herausforderungen in der Medienpolitik und in der Politik, in der Gesellschaft. Und es ist schon eine Kunst, weil angesichts der Weltlage nicht zu verzweifeln und immer zuversichtlich zu bleiben. Und trotzdem erlebe ich dich seit vielen Jahren schon als ganz optimistischen, kraftvollen, couragierten, mitreißenden Menschen. Woher nimmst du das?
Also ich bin erstmal wirklich Optimist, muss ich wirklich sagen. Und ich weiß, dass die Weltlage ist ja auch kompliziert. Und man sollte jetzt nicht der Versuchung erlegen, nach einfachen Antworten sich zu sehen. Diese Sehnsucht kann ich verstehen, aber dem erliege ich schon lange nicht mehr. Keine Ahnung, woher nehme ich das? Ich glaube, ich bin ein bisschen so auf die Welt gekommen. Und ich habe ja auch mal dunkle Gedanken. Ist ja nicht so, dass ich jetzt immer denke, wow, das ist aber wirklich spitze, sondern es gibt ja so ein Phänomen der Nachrichtenmüdigkeit und ich nutze Nachrichten auch, wenn ich ab und zu müde davon bin, weil das zu meinem Job gehört, aber ich kann verstehen, dass es Leuten ab und zu viel wird. Nur ich hole mich daraus eigentlich immer ganz gut wieder raus. Und meine Maxime ist ja ein bisschen wie bei Beppo, dem Straßenkehrer.
Aus Momo, genau.
So, man macht eine Platte und dann macht man die nächste Platte. Oder wie Barbara Kissler, die ehemalige Kultursenatorin hier in Hamburg, mal gesagt hat, wir lösen die Probleme in der Reihenfolge ihres Auftretens. Und das fand ich immer einen ziemlich guten Satz, weil das heißt, wir machen jetzt eins nach dem anderen und dann gucken wir mal weiter. Und so rettet man sich auch durch komplexe Lagen. Das ist vielleicht jetzt nicht das, was du hören wolltest, aber ja.
Ja, doch, ich finde das eine ganz völlig zufriedenstellende Antwort. Ja, also einen optimistischen, zuversichtlichen Pragmatismus. So, ja.
Genau, also ich bin schon ein ziemlich pragmatischer Typ. Das, das würde ich mir selbst auch so zuschreiben.
Wenn du König von Hamburg wärst, das ist ja der Fragebogen, den alle Gäste bekommen, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes in dieser Stadt ändern? Was stört dich?
Ich wäre sehr froh, wenn ich dann einen Menschen hätte, der mir sagen könnte, wie wir das Thema Obdachlosigkeit in Hamburg lösen könnten. Das liegt mir schon auch sehr nah. Ich finde, die letzten Jahre hat das schon Ausmaße angenommen, die besorgniserregend sind. Und es ist einfach wahnsinnig schwer, dafür eine gute Lösung zu finden. Also ich sage das vollkommen frei von Vorwürfen. Das ist schwer, weil die Masse der Menschen, die zu uns kommen oder in dieser Stadt leben und auf der Straße leben, ist einfach riesengroß geworden. Und das macht mir Sorgen. Und wenn ich König von Hamburg wäre, würde ich jemanden finden, der dieses Problem mit mir zusammen löst.
Wo denkst du in dieser Stadt, mehr Hamburg geht nicht? Also wo kommt, in welcher Situation oder in welchem Ort kommt die Stadt in besonderer Weise zu sich selbst?
Für mich schon an der Elbe. Wenn man bei gutem Wetter an der Elbe sitzt mit vielen anderen und die großen Schiffe fahren vorbei, viel mehr Hamburg geht aus meiner Sicht dann nicht. Bin großer Freund vom Elbstrand, muss ich sagen.
Ja.
Und da finde ich, da ist Hamburg schon sehr bei sich.
Hast du mal an der Elbe, soll man ja nicht, gebadet oder an der Alster? Also so ein bisschen rough reinspringen und zack?
Beide schon gemacht.
Wirklich?
Ja, habe auch am Falkensteiner Ufer oft gezeltet und waren dann schon auch in der Elbe schwimmen. Aber sehr vorsichtig, weil wir wissen ja, ne, Fließgewässer, Achtung,
Vorsicht. Wie eine Autobahn, hört man
so
ja
ist
immer,
es. Genau. Nein, sehr vorsichtig, aber in der Alster waren wir schon ein paar Mal schwimmen.
So halblegal ist das ja, ne? Oder?
Ja, ich habe ein Kanu und,
so.
Und dann von da aus kann man da reinschwimmen. Ich bin aber auch gerne im Stadtpark, im Freibad. Da, das ist ja wie Alster.
Ja. Das stimmt, das ist ja selbes Wasser.
Ja, gefiltert.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Ich würde gerne mal U-Bahn fahren. Als U-Bahn-Fahrer.
Ach so.
Ja, ja. Nee, ich bin ja U-Bahn-Fahrer und ich sitze oft, steige ich oft vorne im ersten Wagen ein, um dann dem U-Bahn-Fahrer über die Schulter zu gucken. Und ich finde, vor allen Dingen, wenn man auf der U3 unterwegs ist, dann denke ich immer, boah, das möchte ich gerne mal machen. Einfach nur einmal die U3 langfahren vorne, finde ich toll.
Und warum?
Gerade im Mai, wenn so alles so anfängt, so grün zu werden.
Ach so, ja.
Das sieht toll aus und ich finde, das hat was.
Aha, aber ich meine, man könnte ja auch mit dem Auto fahren durch das ergrünende Hamburg.
Ja, das stimmt, aber diese Bahn fährt da schon seit so vielen Jahrzehnten auf der gleichen Strecke und mit dem Auto, das kann ja jeder. Ja, und es geht auch in Hamburg ja nicht so schnell voran, wie man weiß, mit dem Auto. Also, ne, U-Bahn fahren.
Ja, U3 ist aber eine schöne Strecke,
ja,
natürlich.
Sehr schöne Strecke.
Am Hafen da lang,
ja,
und so.
Schon
das
krass.
Ist schon echt ganz cool. Also vielleicht geht da ja was. Also vielleicht hört uns die Hochbahn ja zu. Und dann machen wir mit dem neuen NDR-Intendanten mal eine U-Bahn-Fahrt. Zurückbleiben bitte sozusagen. Henrik, angenommen 10 Jahre, wie lange geht dein Vertrag eigentlich?
5.
5. Angenommen, man verlängert nochmal. Also der NDR in 10 Jahren. Wenn du das erreicht hast, was du wolltest, das Wichtigste. Skizziere mal in wenigen Worten, wie sieht der NDR in 2035 aus?
Dann ist er bei den Menschen eine beliebte Informationsquelle auf allen möglichen Ausspielwegen, geliebt von vielen Generationen und politisch so unabhängig wie heute.
Vielen Dank, Henrik. Henrik Lünborg, der neue NDR-Intendant. Und diese Folge zum Nachhören und alle anderen Folgen Viel Hamburg mit Mai Krüger, mit Heike Dine Körting, mit Bettina Tietjen und Heidrun von Gössel und, gibt es in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Gerichtssaal 237. Das ist nämlich ein Saal, in dem sehr viele, sehr spannende Prozesse passieren. Ich sitze da im Grunde direkt hinter den Mördern, den Betrügern oder wer da gerade angeklagt ist, erlebe ziemlich hautnah mit, was da passiert, und das alles möchte ich erzählen. Und ich möchte auch erklären, warum am Ende eines Prozesses ziemlich häufig ein Urteil rauskommt, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte.
Und auch ich sage hallo, ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Kollegin von Elke und finde nichts besser, als wenn Elke vom Prozess wieder auf den Hof kommt und mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Wenn ich dann fragen darf, was ich fragen will, und sie auf alles eine Antwort hat. Also, was ist passiert, warum ist es passiert, wie sahen die Angeklagten aus, wie haben die Zeuginnen und Zeugen reagiert. Ich lieb's mir, all die Fälle aus dem 237 anzuhören.
Und in unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/237.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.